Zunge im Ohr. Der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrière.
Ja, Mathieu, wir sind in einer Ausnahmesituation. Wie geht's dir erstmal körperlich? Fühlst du dich fit? Du bist ja schon auch in der Risikogruppe und ja, schön, dass man mittlerweile nicht mehr erklären muss, was man meint. Jeder weiß.
Mir geht's gut. Ich fühle mich wohl. Das ist nur merkwürdig. Ja, Liebe zu Zeiten der Cholera. Und ich finde, es hat aber auch seine guten Seiten. Man lernt nämlich, mit weniger auszukommen. Wie das alte Sprichwort sagt, nur wer nichts braucht, der hat genug. Ich glaube, wenn wir uns alle an die Regeln halten, dann wird sich das alles besser.
Ja, also wir haben ja jetzt unseren letzten Podcast vor 2 Wochen. Da haben wir schon so ein bisschen das Thema Corona angeschnitten, aber da ging es ja auch eher hauptsächlich um was anderes. Es ist auf jeden Fall spannend, wie gefühlt ein Tag, nachdem wir aufgenommen haben, ging das komplette Panikprogramm auch in Deutschland los. Ich lag dann ja, wie du weißt, 3 Tage krank im Bett mit einer leichten Mandelentzündung und habe mir natürlich komplett den ganzen Infodemic-Shit reingezogen und wurde dann selber zu einer dieser leicht moralischen Leute, die so jedem meiner Freunde verboten haben, irgendwie feiern zu gehen und sich zu treffen und so. Hab so ein bisschen ausgeartet, weil ich halt, wie gesagt, nichts zu tun hatte, alleine zu Hause war. Aber I turned out to be kind of right. Also vom Ding her hat es sich ja exponentiell verschlechtert.
Ja, ein gutes Gefühl, recht zu haben.
Nein, darum geht's mir natürlich nie. Ich bin total frei von dieser Art von Wertevorstellung.
Hast du die Halsentzündung denn wirklich auskuriert?
Ja, ich habe sogar geschafft, sie ohne jegliche Medikamente auszukurieren. Für jeden, der sich ein bisschen für Heilmedizin, Praktikermedizin, das bist du ja eher raus. Also.
Naja, aber ich bin dankbar für dein gutes Immunsystem.
Ja, ich habe das natürlich auch gestärkt durch unterschiedliche natürliche Hilfsmittel. Also ich habe mich von Zink bis Vitamin D, B12, Spirulina komplett eingedeckt, habe jeden Tag aufgewärmten Holundersaft mit Honig und Zitrone getrunken, ganz viel Salbeitee. So. Ich bin schon stolz, dass ich das echt ohne weder Ibuprofen noch Antibiotika noch Schmerzmittel wegbekommen habe. Aber wir haben einfach, glaube ich, ein gutes Immunsystem in der Familie, ne?
Naja, das Immunsystem ist das, was letzten Endes den Virus besiegen wird.
Ja.
Die erste Erwähnung von Immunität gab es schon im Jahre, glaube ich, 423 vor Christi. Da gab es in Athen diese Seuche, man nannte das attische Fieber. Und ein Historiker namens Thukydides. hat damals schon beschrieben, dass am besten Menschen für die Kranken sorgen sollten, die selbst schon die Krankheit überstanden hatten, weil sie sich nicht mehr neu ansteckten. Und das nannte er damals schon, die haben eine Form von Immunität. Und dann hat es fast 1000 Jahre gedauert, ehe es dann, oder die 2000 Jahre gedauert, nee, 1000, ehe es dann entdeckt wurde, langsam. Und man hat dann gefunden, dass auch Bakterien zum Beispiel ein Immunsystem haben. Ah. Das hat man erst 2006 entdeckt.
Das heißt, Bakterien sind immun gegen andere Bakterien, oder wie?
Nein, Bakterien, Viren sind 1 Million Mal kleiner als Bakterien. Mhm. Das heißt, auch Bakterien können von Viren befallen werden. Und die haben auch ein Immunsystem, was sich gegen diese Erreger zur Wehr setzt. Mhm. Und das nennt man CRISPR. Und man kann sogar aus der Art, wie Bakterien mit Viren fertig werden, Schlüsse ziehen darauf, welche Medikamente eventuell helfen.
So wie es halt also jetzt auch passiert, ne? Es gibt ja, ja, einen sehr, ja, ja, schlauen Mann, unser, wie du schon gepostet hast auf Instagram, Mann der Stunde, Christian Drossner. Drossner?
Und Christian Drosten, Mann des Jahres.
Mann des Jahres, ja, eigentlich, ja. Mann, der, Mann der Epidemie auf jeden Fall. Er ist, glaube ich, er ist auch ein so richtiger Draufgänger. Der macht, für die, die es nicht wissen, jeden Tag für den NDR-Podcast schaltet er sich live dazu. Der arbeitet in der Charité als Virologe in Berlin. Und das ist, also das ist schon irgendwie angenehm, dem zuzuhören. Obwohl man viele Worte nicht versteht, versteht man immer das Konzept. Und ich muss sagen, ich glaube, nach dieser ganzen Sache, der wird ein Rockstar. Der wird ein kleiner Rockstar. Jeder hört ihm, naja, zu.
Ist ja jetzt schon. Er sollte auch den Nobelpreis kriegen. Also ich habe ihn mal kennengelernt vor 10 Jahren. Da war er noch hier am Bernhard-Nocht-Tropen-Institut. Und hat damals schon, weil ich ein Projekt über Fledermäuse hatte und Vampire, hat damals schon den SARS-Virus als erster, also entschlüsselt, aha, sozusagen. Ist also ein toller Mensch und ein toller Wissenschaftler.
Ja. Und auch einfach wirklich, so man, cool und lässig. So, ne? Er kann halt so jungen, ja, Leuten extrem gut verständlich erklären, was halt die momentane Lage ist, ohne Panik zu machen, aber auch ohne das alles
zwei
schön
kleine
zu reden.
Kinder, fährt mit dem Fahrrad zur Charité und zurück, ja, und entwickelt also auch vor allem in Zusammenarbeit mit allen Ländern dieser Welt die neuen Medikamente gegen verschiedene Krankheiten und jetzt natürlich beschleunigt auch gegen den Virus, den Coronavirus. Ja. Aber es ist toll, es gibt dann auch Lichtgestalten halt, die einem auch beibringen, die Spreu vom Weizen zu trennen, gerade was diese ganzen panikmachenden Informationen
betrifft. Ja, das ist
betrifft.
Echt super schwer. Gerade am Anfang, wo es losging, hatte gefühlt auch jeder irgendwie eine Ahnung und jeder wusste es besser. Ja, da gerät man schon auch manchmal ins Strudeln, wenn man nicht wirklich weiß, okay, heutzutage hast du halt Infos überall von jeglichen komischen, zwielichtigen oder halt seriösen Quellen. Das ist schon schwierig. Hast du die Ansprache von Angie gesehen?
Habe ich gesehen, ich finde es sehr gut, die deutsche Königin auf Lebenszeit.
Die Frau ist so süß.
Sie strahlt Kompetenz und Sachlichkeit und auch zum ersten Mal, glaube ich, Mitgefühl aus.
Ja, die war immer relativ neutral, so von der Wirkung her, so wie eine gute Politikerin, naja, es zu sein hat. Klar, es gab auch viele Entscheidungen irgendwie über die letzten, ich meine, wie lange ist sie schon im Amt? 8 Jahre? Nee, länger.
Ach, mehr, 10? Mehr, ich glaube 14 Jahre, boah, oder 13.
Okay, da war ich noch gar nicht in Deutschland, ja, und noch gar nicht mitbekommen. Also klar, bestimmt gewisse politische Entscheidungen, ja, waren schwierig nachzuvollziehen, aber hast du diese Gegenüberstellung gesehen, dass man sozusagen mehrere World Leaders haben ja gesprochen zu ihrem Volk, wollte ich fast sagen, zum Staat, also zu den Bürgern des Landes, und jeder Einzelne hat das Wort Krieg benutzt und die waren alle so aggressiv irgendwie so, wir sind im Krieg und wir werden diesen gewinnen. Und sie halt so daneben, ja, also Enkelkinder haben schon angefangen, für ihre Großeltern Podcast aufzunehmen, so kann man sich auch die Zeit beschäftigen. Und du denkst dir so, oh gut, gut, dass wir von dieser Frau regiert werden, ey, und nicht von einem dieser möchte gern anderen, ja.
Der Erste, der mehrfach das Wort Krieg benutzt hat, war Macron bei seiner ersten Ansprache.
Ja, auch schwierig.
Also es ist schon eine Form von ja, Notstand,
ja,
wo andere Gesetze gelten, an die man sich halten muss. Es geht nicht anders. Ja. Die einzige Möglichkeit, dieses Ding in den Griff zu kriegen, ist, die Ausbreitung zu verlangsamen. Ja. Und das geht nur durch soziale Distanz. Ist natürlich schade,
Mathieu,
dass ich jetzt eine Tasche runterlassen, ja, muss an einem Seil von meinem Balkon, wenn du mir Eisensaft bringst.
Ja.
Es ist sehr schwer.
Ich finde es auch voll scheiße. Vor allem, du bist vor einer Woche zurückgekommen, ja, weil du das natürlich, also aus total verständlichen Gründen, ich wollte ja am Anfang nicht, dass du fliegst eigentlich, aber dann ist mir halt klar geworden, dass wenn irgendwas sein sollte, kurz knock on wood, aber glaube ich und so, wenn irgendwas sein sollte, dass du dann wenigstens in Deutschland versorgt bist mit deutschem Healthcare System. Und wir sehen es ja jetzt in der letzten Woche, die Zahlen, also ich am Anfang war es ja so irgendwie gefühlt, dass Deutschland und Frankreich relativ gleich standen auf dem Stand der Infizierten. Nur, dass halt in Frankreich 10-mal so viele Tote im Vergleich zu Deutschland leider ja, fast gestorben sind.
Ja, ja.
Und jetzt sieht man ja irgendwie, dass die Infiziertenrate in Frankreich stagniert. Ich vermute, dass sie aufgehört haben zu testen. Das kann nicht sein. Also in jedem anderen Land der Welt außer China breitet es sich weiter aus und Frankreich ist ja auch in der Mitte des Landes, so, also des Kontinents. Warum stagnieren da plötzlich die Zahlen? Also wenn es so sein sollte, freue ich mich natürlich extrem für Frankreich, aber ich kann es mir nicht erklären.
Naja, Frankreich ist schnell explodiert, auch vor allem, weil Frankreich zu über 50% noch Agrargebiet ist. Die Leute wohnen auf dem Lande. Es gibt diesen großen Wasserkopf Paris und die anderen sind halt auf dem Lande. Ähnlich wie in Italien, wo auch die meisten Menschen leben auf dem Lande, in Großfamilien. Ganz klar, dass da keine soziale Distanz praktiziert wird. Außerdem haben es die weiter zur medizinischen Versorgung. Ja, wir sind hier in Deutschland schon sehr gut ausgerüstet.
Ja, wir sind schon
dadurch, dass wir ein föderaler Staat sind,
Best Healthcare System Europe.
Es viele mittelgroße und große Städte gibt, die alle miteinander konkurrieren, wer das bessere Krankenhaussystem hat und so weiter. Aber es ist natürlich
auch... Ja, also
auch
wer schon mal in Italien war, also nicht nur im Urlaub, sondern vielleicht auch auf längere Sicht und dann da mal zum Arzt oder ins Krankenhaus musste. Also ich kann nur aus meiner 10-jährigen Erfahrung da sprechen. Und es war schon damals, vor 20 Jahren, als ich nach Italien bin, war es schon katastrophal. Ja. Hat sich dann die 10 Jahre danach auch irgendwie meines Erachtens nicht gebessert, zumindest nicht in Norditalien. Und jetzt sieht man ja, wie die reihenweise kollabieren. So, es ist echt super schwierig.
Naja, in Venedig gibt es eins der ältesten Krankenhäuser der Welt. Nicht? Die haben damals bei den ersten Pestepidemien, haben die schon, weil sie auch eine Republik waren, haben die sehr gute Versorgungseinrichtungen im 14. und 15. Jahrhundert gebaut.
Das ist super für die.
Und das sind immer noch dieselben Gebäude.
Und das sind immer noch dieselben Voraussetzungen wie im 14. Jahrhundert. So habe ich mich auch gefühlt damals. Also das war schon nicht angenehm. Dann habe ich mir selber geschworen.
Ich weiß, wir waren zweimal zusammen. Einmal, als Lara sich gebissen hatte.
Ja.
Mussten wir auch, was weiß ich, 2 Stunden warten, ehe du dann eine Tetanusspritze gekriegt hast.
Ja, generell einfach die ganze Organisation und auch so ein bisschen die hygienischen Maßnahmen, das war alles so ein bisschen gedümpelt. Also wenn man mal in Deutschland dann wiederum im Krankenhaus war, dann wertschätzt man das schon extrem doll. Also ich hasse ja Krankenhäuser und ich habe dich ja mit großen Schwierigkeiten damals besucht nach deiner OP im Dezember. Aber da ist mir auch schon aufgefallen, okay, ich finde zwar Krankenhäuser unangenehm, aber ich bin schon froh, dass wir in Deutschland gerade sind, wo halt alles irgendwie zumindest größtenteils sauber ist, funktioniert. Die richtigen Geräte sind vor allem am Start. So, das ist ja auch wichtig gerade für die Situation, in der wir jetzt sind. Was meinst du? Meinst du ab, hast du schon, ich habe tatsächlich heute einen halben Tag, wie du weißt, handylos gemacht. Ich werde das tatsächlich auch die Woche versuchen nochmal zu machen. Ich finde es wichtig, dass man sich nicht, also wichtig, dass man
deswegen
sich informiert.
Deswegen siehst du so frisch und erholt aus.
Ja, verarsch mich nicht. Über Skype sieht man immer toller aus, auch wenn ich hier von unten mein Doppelkinn schön präsentieren kann. Nein, aber ich finde es wichtig, dass man auch so ein bisschen sein Intake an Corona-Informations, einfach auf reduziert oder filtert, weil ich will nicht
man
den ganzen Tag
richtig
mich damit auseinandersetzen. Ja. Ich will mich gut informieren, aber du kannst mir ja sagen, falls du dich heute informiert hast, was wurde aus der Ausgangssperre?
Bis jetzt ist noch keine Ausgangssperre in Hamburg angekündigt. Ich glaube nicht. Ich habe jetzt auch 2 Stunden nicht ins Netz geguckt, weil ich auf deinen Anruf wartete. Und auf deine Sendung mit dem Seilzug, hast du es genannt?
Ich habe Seilbahn genannt, aber es ist viel mehr
Seilbahn, ja. Aber wir haben jetzt über 20.000 Infizierte und leider auch schon zwischen 80 und 100 Verstorbene, Tote. Mhm. Das ist immer noch Ja, das ist noch nicht mal, das ist ein halbes Prozent. Im Vergleich in Italien und Spanien sind fast 10% der Betroffenen sterben an dem Virus.
Ja, Italien ist so also furchtbar. Wir sind schon, auch alle meine Freunde sind, ja, betroffen. Und es ist einfach so schwer mit anzusehen, wie dieses schöne, sonst immer so glücklich und fröhliche, gut an der Politik und an der Wirtschaft, das sei mal so dahingestellt, aber so die Lebensqualität und auch so die Lebensfreude der Italiener ist halt unglaublich stark. Und das sieht man ja jetzt auch mit den ganzen, wie sagt man, Backyard-Partys fast. Die stellen da ihre Boxen auf und machen dann ein bisschen Party und singen sich gegenseitig zu. Wenn man hier in Deutschland das macht, dann schreien die dich an nachts so, jetzt mach das Licht aus hier.
Ich habe gerade von Rita Fortin eine schöne Message gekriegt.
Unsere Freundin aus Italien.
Ja, aus Venedig, die sagt, der Dalai Lama habe mal gesagt, wenn es einem nicht gut geht, dann soll man, oder wenn man depressiv ist, soll man die Dinge, die man noch rumliegen hat, zu Ende bringen. Und das hat sie dann auch getan. Dann hat sie eine halbe Flasche Wein, die noch rumstand, ausgetrunken und eine Viertelflasche Wodka und zwei Gläser Bier. Und hat dann auch entsprechend wirr geschrieben. Aber ich fand das ganz lustig.
Ja, also ihre...
Das haben wir
ja
bei dir, das haben wir bei dir auch erlebt. Das
die Interpretation.
Du hattest ja vor zwei Tagen hattest du ja eine richtige Existenzkrise, wo du nur rumgeschimpft und gejammert hast und gesagt hast, mir geht es so gut und ich bin so privilegiert und ich fühle mich so schuldig dafür und ich bin nicht motiviert und wieso kriege ich den Arsch nicht hoch? Mir geht es so viel besser als den anderen Menschen und das hat dich wahnsinnig runtergezogen.
Ja, es ist verwirrend. Also ich stecke tatsächlich, also jetzt mal Corona hin oder her, nach wie vor in so einer Art Identitätskrise, weil ich halt jetzt gerade, und ich habe da irgendwie auch mit einer Freundin drüber gesprochen, die das ganz, von außen kann man das ja immer viel besser analysieren. Deswegen werde ich auf jeden Fall auch wieder, wenn das Ganze sich hier ein bisschen beruhigt hat, versuchen, mir einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin zu suchen, einfach weil ich daran glaube, dass jemand von außen betrachtet einfach immer objektiv auf deine Probleme gucken kann und sie auch relativieren kann. Und diese Freundin meinte halt so, naja, du hast halt direkt nach dem Abitur, wo viele Leute oder viele junge Leute halt normalerweise vielleicht in diese Findungsphase gehen, ein halbes oder ein Jahr lang entweder reisen gehen oder erstmal Praktikas machen oder erstmal ein bisschen rumjobben und gucken, was ihnen das Leben so, was sie freut im Leben, was sie bockt, einfach um Jugendsprache zu nutzen. Ja, und dann, ich bin aber dann ja sofort zu Topmodel und bin dann sozusagen in diese... Also ich habe mich dann direkt, mein Ego hat sich direkt identifiziert mit dem, was ich gemacht habe, weißt du? Also wenn man von Identifikation im Job und im Leben und mit den Dingen, die man tut, spricht, identifiziert sich das Ego ja immer, also oftmals mit dem Job, den man macht. Und unbewusst fängt man an, ja, sich generell damit zu identifizieren. Und das habe ich dann halt auch getan, weil ich halt auch, es war ja einfach passiert, ne? Ich habe da ja nicht groß was für getan, aber jetzt auch nichts, um das aufzuhalten oder um was anderes zu machen. Es hat ja auch mega Spaß gebracht. Und jetzt gerade bin ich an so einem Punkt.
Und du hast die Arbeit auch gut gemacht.
Ja, ich habe das okay gemacht. Das ist auch alles okay und das ist getan worden. Aber jetzt so 4 Jahre später fängt es halt bei mir an, dass ich halt jetzt so ein bisschen in diese Findungsphase erst zumindest seelisch oder vom Gefühl her komme, dass ich mir so denke, okay, aber bin ich das eigentlich, was ich tue? Also will ich das sein? Oder wenn ich es nicht bin, was bin ich dann? Und was motiviert mich? Und was zieht mich morgens aus dem Bett? Und ich habe lange irgendwie versucht, das immer so runterzuspielen auf einer Ebene, dass ich gesagt habe, ja, der heutige Tag ist wunderschön und es kann alles passieren und es ist total super und schön alles und daran motiviere ich mich jetzt einfach mal, aber ich merke schon auch, dass das nicht ganz reicht, also dass ich brauche schon auch eine Motivation und ich meine jetzt nicht unbedingt eine Passion in der Hinsicht, also eine Leidenschaft, ich rate grundsätzlich von Leidenschaften ab, weil sie einen auch ziemlich in die tiefen Löcher ziehen können, genauso wie sie einem ganz große Highs verschaffen können. Aber
Leidenschaft, wie der Name schon sagt, hat genau. auch was mit Leiden zu
genau.
tun.
Ja. Es ist, ja, Leidensschaffen. Aber ich,
join the club, join the club,
ich
Elena.
Weiß, du
wer
bist
von
auch
uns?
So.
Ich meine, ich bin fünfmal älter als du und ich habe ähnliche Probleme. Wir sind nicht das, was wir tun.
Ja.
Wir bestehen zwar nur aus unseren Handlungen, aber wie wir uns dabei fühlen, das ist bei jedem Menschen anders. Es gibt Leute, die lassen sich von ihrer Arbeit auffressen und die vernachlässigen ihre Gefühle und ihre Familie. Und umgekehrt gibt es Leute, die mit ihrer Familie eine Symbiose eingehen und die dann keine Leistung bringen wollen oder können. Ich glaube, da bist du nicht allein.
Man ist generell nie alleine damit. Und das ist auch irgendwo natürlich beruhigend zu wissen. Aber was du eben angesprochen hast, ich habe keine Angst, dass ich nie was finden werde, was ich total super toll finde. Ich meine, ich finde es ja schon toll. Ich habe ja meine Leidenschaft fürs Kochen und Backen schon entdeckt. Ich bin auch irgendwo ein kreativer Mensch. Dieser Podcast bringt mir Spaß. Ich will irgendwie Leuten helfen. Ich hatte Bock, irgendwie mal ein Retreat irgendwann zu eröffnen, wo einfach nur Yoga gemacht wird und meditiert. Das sind alles so Sachen. Klar werde ich daran irgendwo und irgendwann auch Freude dran finden. Aber was mich halt so fertig macht, ist, dass ich halt wirklich privilegiert bin in jeder Hinsicht. Ich habe so ein tolles Umfeld an Menschen. Ich bin so gesund. Ich mache einen so vorteilhaften Job, sage ich jetzt mal, wovon viele Leute einfach träumen würden. Und trotzdem versinke ich halt manchmal in diesem Loch und denke mir so, oh, irgendwie bin ich nicht happy und ich weiß nicht warum. Und da kommen wir zu der Schleife des Leidens. Ich lese gerade ein sehr, sehr gutes Buch. Das würde ich auch jedem empfehlen. Das heißt Die subtile Kunst des Draufscheißens. Das ist wirklich der Titel. Auf Englisch The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Und von Mark Manson. Und das ist so witzig, weil er sagt auch, es gibt so diese Endlosschleife des Feedbacks. Die Feedbackschleife der Hölle. Es ist so, jemand, der aggressiv ist, ist aggressiv. Merkt, dass er aggressiv ist und wird dadurch noch aggressiver, weil er sich so denkt, scheiße, warum bin ich wieder aggressiv? Und dann ist es wie, in meinem Fall so, okay, ich bin irgendwie unzufrieden, ich bemerke die Unzufriedenheit, weil ich, mir meiner Gedanken und meiner Gefühle bewusst bin und dann geht der nächste Instanz los, okay, scheiße, ich bin unzufrieden, das macht mich unzufrieden und so geht die Schleife weiter. Und er sagt halt auch,
negatives Feedback.
Negative Feedbackschleife, genau.
Negative
und es ist so witzig, weil er schreibt auch so lustig, wirklich. Also jeder, der sich irgendwie auch ein bisschen in so einer Schleife befindet, sollte dieses Buch mal lesen. Ich bin jetzt bei der Hälfte. Er sagt ein paar ganz geile Sätze. Er sagt, diese dauernde Selbstoptimierung, dieses dauernde immer nach dem Glück suchen wollen auf einer Ebene, dass man sich immer positiv und toll fühlt, führt ja nur zu negativen Feedback-Erfahrungen. Weil deine Gefühle sind ja Feedback im Endeffekt. Deine Gefühle sind Feedback auf die Situation, in der du bist oder in die wie du die Situation empfindest und wahrnimmst. Und er sagt halt
und bewertest,
einfach
ja.
Und bewertest, genau, welche Perspektive du einnimmst. Und er sagt halt, anstatt immer danach zu suchen, dass es dir besser geht, das impliziert nämlich, dass es dir nicht gut geht und das registriert dein Unterbewusstsein, akzeptier doch einfach mal, wenn es dir scheiße geht, weil das ist eine positive Erfahrung. Und das lässt einen, finde ich, die Dinge nochmal umgekehrt sehen.
Vollkommen richtig. Als mein Vater schwer krank war und ich hingefahren bin, hat er am Schreibtisch gesessen und hat immer noch seine Bücher gelesen und seine Notizen gemacht, während ich im Garten das Laub zusammengekehrt habe oder die Feuer gemacht habe. Und dann kam ich nach 2 Stunden zurück und war vollkommen entspannt und gut drauf. Und er sagte, dir geht's ja gut. Ja, sagte ich, ich habe Feuer gemacht. Da sagt er, das macht Sinn. Auch jetzt, in diesen schweren Zeiten, gibt es so viele sinnvolle Dinge, die man täglich tun kann. Oberflächen in der Küche, was weiß ich, abwischen, nicht rausgehen ohne Gummihandschuhe, nicht in Aufzüge steigen, sondern lieber die Treppe hochgehen. Es gibt
stimmt,
so
das hat dir dein Arzt, geraten. Ne? Das ist vielleicht ein ganz guter Rat für alle Leute da draußen, die irgendwie auch immer noch unterwegs sind. Fahrstühle nicht benutzen, ne?
Ja, weil der Virus schwebt in der Luft da, wenn es nicht gelüftet wird, bis zu, 10 Stunden. Und es gibt so viele gute Regeln, die jetzt auch immer wieder gepredigt werden müssen. Ja? Ich habe jetzt gerade gelesen, dass fürs Immunsystem ist 10 Minuten Sonne pro Tag gut, weil es das Immunsystem stärkt. Was das Immunsystem auch stärkt, ist vor allem Stress abbauen. Was war das?
Meditieren zum Beispiel.
Was? Diktieren?
Meditieren. Nein, meditieren zum Beispiel. Yoga ist Stress abbauen.
Aber malen. Oder kochen. Kochen, baden, malen.
Kochen und backen.
Andere Leute fragen, wie es ihnen geht. Sag mal, bist du jetzt auf die Toilette gegangen, Elena?
Ja, ich konnte nicht mehr anders.
Ach so, ja, dann musst du einfach nur sagen, sonst mache ich mir Sorgen. Wo bist du denn? Ah ja, du hast den Computer mitgenommen, aber falsch hingestellt. Und es gibt eigentlich so viel zu tun. Man sollte auch keine Hamsterkäufe machen und auch wenig kaufen, was in Plastik eingewickelt ist, weil der Virus bleibt länger auf Plastik als auf Papier, auf Metalloberflächen. Türklinken und so weiter bleibt da noch länger, bis zu 2 Tagen. Man sollte also Türklinken oft abwischen und wenn man rausgeht eben, ja, fässt man viele Metallstücke an, in jedes Geländer, auf jede Theke oder na, den Theken geht man ja nicht mehr. Ich meine jetzt, wenn du am Supermarkt was einkaufst, gibt es auch überall Metalloberflächen. Dagegen schützen halt, gegen Infektion dadurch schützen die Gummihandschuhe und man braucht nicht viel Klopapier, man sollte lieber mehr Gummihandschuhe kaufen.
Okay, können wir einmal ganz kurz über die Klopapiersituation reden? Können wir einmal ganz kurz darüber reden? Also es wurde ja jetzt auch die letzten Tage bekannt gegeben, dass in Frankreich zum Beispiel Kondome und Wein ausverkauft sind. In Deutschland horten wir Klopapier. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Ich habe schon mal gehört, dass tatsächlich wir Deutschen im Vergleich zu, also durchschnittsmäßig, im Vergleich zu anderen Ländern oder Landsmännern uns sehr viel mit unseren Fäkalien beschäftigen. Und ich finde das so passend, weil es ist einerseits ja total cool, dass man so offen immer über sowas reden kann und sowas. Das können die Deutschen tatsächlich ganz gut. Aber ich habe das von Anfang an nicht verstanden, aus dem alleinigen Grund, dass ich Klopapier nicht essen kann. Also wenn es wirklich eine Knappheit geben sollte an Sachen, dann will ich mir doch lieber irgendwie ein Porridge machen können, nur mit Haferflocken und Wasser und einer halben Banane, anstatt mir Klopapier reinzuziehen. So, dann gehe ich duschen.
Es gibt Leute, die in Wäldern Holz und Bäume anknappern, Rinde. Also es gibt vielleicht auch spezielles Klopapier, was man tatsächlich im Porridge verwenden kann. Ja, würde mich nicht wundern, aber gut, du hast schon recht, in allen nordafrikanischen Ländern, ich erinnere mich in die Wüste, da gibt es auch kein Klopapier, da macht man sich mit der linken Hand mit einer Flasche Wasser den Hintern sauber. Aber du hast schon recht, die Fixierung auf Ausscheidungen sind in Deutschland ja, ziemlich berühmt. Nur zum Beispiel soll man auch viel trinken, damit der Virus, der zunächst mal in den Rachen kommt oder in den Mund und sich
in
da
den
vermehrt,
Magen gespült wird.
Damit er in den Magen gespült wird, denn alles, was unten rauskommt, ist steril. Das heißt, die Magensäure tötet alles ab.
Ja, aber ich würde jetzt auch nicht irgendwie damit hausieren gehen, dass die Leute jetzt einfach nur viel trinken sollen, wenn sie diesen Virus haben und dann geht das schon wieder weg. Also
nein,
das
kein
ist
Alkohol.
Gefährlich.
Nein, es hindert nur, wenn sie den Virus haben, hindert es ihn daran, ein bisschen in die Lunge runterzugehen. Das ist das eigentliche Problem.
Ja.
Und es gibt da
aber generell
Tricks,
sollte man schon den Arzt anrufen, wenn man Corona hat.
Nein, natürlich, wenn man ein Symptom hat, aber zu den Symptomen, das sind ganz spezifische Symptome. Du solltest den Arzt nicht anrufen, wenn du Bauchweh hast oder wenn du dich erbrichst oder so. Die klassischen Symptome für dieses Ding, die man bis jetzt herausgefunden hat, sind eben erhöhte Temperatur, Fieber. Fieber hat man übrigens ab etwa 28,3.
38.
38,3 Grad. Vorher ist es erhöhte Temperatur. Mhm. Wenn man trockenen Husten hat, das ist ganz wichtig, also wenn im Husten Schleim rauskommt, dann ist es nicht der Virus, sondern vielleicht eine Bronchitis oder sowas. Und ja, Schlappheit
und Atemnot.
Und natürlich Atemnot, dann sollte man sofort ins Krankenhaus. oder jedenfalls den Leuten Bescheid sagen.
Viele Leute kurieren ja tatsächlich das jetzt auch zu Hause aus, wie man gehört hat. Also viele der Leute, die recovered sind, die jungen Leute, die jetzt vielleicht tatsächlich noch ein stärkeres Immunsystem haben, die kommen auch zu Hause sehr gut damit klar oder auch Kinder.
Ja, sie haben kein stärkeres Immunsystem. Sie haben nur in ihrem Körper, in ihrem Immunsystem die Antikörper produziert, die mit dem Virus fertig werden. Diese Antikörper, die das Immunsystem produziert hat, haben den Virus abgetötet und damit sind sie immun. Immun. Das heißt, sie werden nicht wieder angesteckt. Jedenfalls dauert die Immunität, glaube ich, über ein Jahr. Und deswegen ist es gut, letzten Endes, wenn viele leichte Verläufe dazu führen, dass viele Leute sich selbst heilen und dann immun sind. Dann können sie nämlich, das ist auch das Ziel dieser Regeln, die wir jetzt haben. Es gibt sogar einige Länder wie Holland, die wollen sowas wie Herdenimmunität herstellen. Ja, dass sie die Leute sozusagen einfach motivieren, vielleicht den Virus zu kriegen und dann ihn zu überwinden selbst und dann anderen Leuten helfen können. Ja.
Wow.
Ich würde mich nur an die Regeln halten, die tatsächlich unter anderem von Christian Drosten, es gibt auch den Chef des Robert-Koch-Institutes, Robert Koch war übrigens einer der ersten Ärzte, die ja, die Impfung erfunden haben. Der hat damals eine Impfung gegen Tuberkulose entwickelt.
Aha.
In Frankreich war es Louis Pasteur. Das Louis Pasteur-Institut gibt es in Frankreich und bei uns ist es das Robert Koch-Institut. Das sind beides großartige Ärzte.
Ja, wichtige Menschen einfach da draußen, genauso wie die ganzen Pflegekräfte jetzt, die sich irgendwie von morgens bis nachts den Arsch abarbeiten, die ganzen Kassierer, die ganzen Menschen, wofür wir ja ab und an höre ich tatsächlich, gestern Abend habe ich das erste Mal klatschen gehört um 21 Uhr, jeden Abend immer meinen Kopf rausgesteckt und dann immer, wenn ich niemanden gehört habe, meine eigene kleine Klatscheinheit gemacht, aber gestern Abend habe ich es ein bisschen mitbekommen und gehört, das fand ich ganz süß, aber gut, es gibt jetzt auch schon wieder von den Leuten, die das auch tatsächlich durchmachen müssen, immer wieder Nachrichten, okay Leute, das mit der Klatscherei ist ja ganz nett, aber wir brauchen einfach Gelder, wir brauchen neues Personal und wir brauchen einfach mehr Unterstützung in der Hinsicht. Aber gut,
Ärzte im Ruhestand werden gebeten, wieder anzufangen und mitzumachen.
Wow.
Man überlegt jetzt sogar, ob man Medizinstudenten, die im fünften oder vierten Jahr sind, ob man die nicht schon aktiviert und mitmachen lässt.
Jede Hilfe ist gerade wichtig.
Ich glaube schon, ich habe gute Hoffnung. Also seit 2 oder 3 Tagen hat sich auch bei uns die Kurve etwas stabilisiert. Naja, erst seit einem Tag, glaube ich. Aber man merkt eigentlich auch, wie unwichtig dieses ganze Zeug ist, was man vorher glaubte, unheimlich nötig zu brauchen.
Ja.
Man braucht eben nicht, nicht dauernd ins Flugzeug springen oder Reisen zu machen.
Oder feiern zu gehen, oder Bars.
Ja.
Apropos Bars, ich werfe hier einfach mal eine unnötige, kleine, witzige Story ein, die ich letztens, da war noch nicht so eine krasse Ausgangssperren-Idee, das ist jetzt vor, weiß ich nicht, 1,5 Wochen oder so. Und da war ich mit einem Kumpel, mit Henry, den kennst du auch, tatsächlich haben wir draußen gesessen an einer Bar. Also eigentlich fast ohne Kontakt zu Menschen, weil ich da schon so ein bisschen auch auf jeden Fall Bammel hatte. Und dann haben wir da gesessen, haben uns über Spiritualität und was das momentan für ein kollektives Erwachen der Gesellschaft auch bedeuten kann, was wir gerade durchmachen. Ich bin nämlich, um nochmal eine kleine Klammer aufzumachen, schon auch der Meinung, dass das so ein bisschen vom Universum oder von dem Organismus Erde ein kleines Zeichen ist oder ein großes Zeichen ist. Leute, kommt mal ganz kurz klar und schaut euch mal kurz an, was ihr innerhalb von ein paar Jahrzehnten an Konsum und allem Möglichen einfach nicht nur den Planeten, sondern auch unsere Psyche einfach ein bisschen verballert habt. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall saß ich mit ihm in dieser Bar oder draußen, bin reingegangen, bin auf Toilette, kam zurück, nachdem ich mir 70 Minuten lang die Hände gewaschen habe natürlich. Und dann guckt mich so ein Pärchen an und der Junge fragt, also der Mann fragt mich so, hey, darf ich dich was fragen? Und die beiden sind total gespannt, weißt du, jetzt auch nicht irgendwie, wer ist das, sondern so ganz gespannt. Ja, ich so, ja, natürlich, also, heißt du Elena Carrière? Und ich so, ja, doch, schon, eigentlich schon, ja. Und dann klatschen sich die beiden ab und er so richtig so, ah, okay, Mist, scheiße, na gut. Und ich so, hä, habt ihr eine Wette am Laufen oder was? Das war so, war eigentlich ein Witz von mir. Und sie so, ja, haben wir. Und ich hab gewonnen. Und ich so, hä, und worum geht es? Geht's um Ehre oder Geld? Und sie so, nö, unser nächster Urlaub. Und ich so, wie jetzt? Wer zahlt oder was? Und sie so, ja, er muss jetzt zahlen. Er hat falsch getippt. Und ich so, was? Ich einfach ganz, ganz komisch gefühlt, dass zwei Leute auf mich ihren, was weiß ich, romantischen Urlaub gewettet haben. Wer den zahlen muss. Na gut, aber
den werden sie zunächst mal nicht antreten können, ha?
Denn, ja, oh Mann, Urlaub, ich weiß.
Urlaub, ach, Mathieu. Aber du hast schon recht. Wir sind ja wirklich privilegiert, wie du schon gesagt hast. Was ist mit den ganzen Leuten, die aus ihren Wohnungen geschmissen werden, weil sie ihren Job verlieren und weil sie dann die Miete nicht mehr bezahlen können? Da haben sie
ja,
jetzt
okay, versucht, wieder zu ernsten Themen. Das stimmt, ich habe es tatsächlich
oder wie
auch
ist
schon
mit den,
mittelständige
wie
ist es, Unternehmen, die pleite gehen, sofort.
Wie ist es mit Flüchtlingslagern?
Ja.
Wie ist es in den ganzen Ländern, in denen Krieg herrscht.
Da darüber wird tatsächlich auch momentan kaum gesprochen, aber ich würde jedem, der sich mal ein bisschen darüber informieren will, weil wenn man Infos will, dann findet man sie auch, auf change.org zu gehen. Da gibt es immer wieder Petitionen, die unterstützt werden und da wird jetzt auch gerade, da habe ich auch schon ein paar Petitionen unterstützt und auch gespendet, speziell für eine, die genau, die jetzt momentan da in Griechenland, in Lesbos, was auch tatsächlich in den letzten 2-3 Wochen Thema war, was aber seitdem Corona in Deutschland ein Thema ist, komplett irgendwie gar nicht mehr drüber berichtet wird, was ich so krass finde, weil ich, als ich das gelesen habe, was
zwischen
da passiert,
Türken
ich bin wirklich vom Glauben abgefallen. Das war einer der Momente, wo ich mir wirklich dachte, die Menschheit ist nicht mehr Mensch. Also das hat nichts mehr damit zu tun. Die gehen da mit Tränengas versuchen da Schiffe zu kentern. Das ist noch nicht mal mehr fahrlässige Tötung. Das ist Mord. Das ist direkter Mord. Und diese Petitionen oder diese Organisationen, die unterstützen halt, dass die Flüchtlinge auch zum Beispiel, wenn sie jetzt sowas wie Corona-Symptome haben würden, was auch natürlich bei so vielen Menschen auf so engem Raum schnell mal passieren kann. Die sind ja auch nicht irgendwie davon leider nicht, also sie sind ja auch
es
davon leider betroffen.
Erste Infektionen im Gazastreifen.
Genau, obwohl, gut, Israel hat ja eigentlich
komplett
zugemacht.
Wir haben weder Wasser noch Elektrizität.
Ja, ja, ja. Und
das heißt,
da wäre es halt schön, wenn man sich da mal so ein bisschen auch wieder informiert, was geht eigentlich hier gerade an anderen Orten der Welt ab, wo sich Menschen nicht mit einer Krankheit befassen müssen, sondern mit dem direkten, ja, Tod einfach dem ins Auge blicken. Und das ist ganz, ganz gut, wenn da einfach mal ein bisschen wieder Aufmerksamkeit vielleicht auch reingesteckt wird. Weil wir sind eh den ganzen Tag zu Hause, können ja eh nichts machen, außer uns vielleicht zu informieren. Und deswegen, ja.
Ja, deswegen finde ich, sollte man diese Zeit nutzen, eben Dinge zu tun, die Sinn machen, kleine Dinge zu tun. Der Dalai Lama hat recht. Lies ein Buch zu Ende, was du nicht zu Ende gelesen hast. Oder, ja, mach deine Steuererklärung.
Ja, das ist tatsächlich mein To-Do für diese Tage. Ich werde die Tage auch auf Instagram ein Video hochladen, vielleicht was so ein paar Quarantäne-Tipps irgendwie. Aber eins davon ist auf jeden Fall, seine Steuern zu sortieren. Also klar, für Schüler vielleicht jetzt nicht so wichtig, aber Schüler können ja mal, keine Ahnung, ihre anderen Papers sortieren. Ich finde das auch krass meditativ, muss ich sagen. Der Anstoß ist immer schwer, aber wenn du einmal ganz kurz irgendwie dir eine Ordnung geschaffen hast, dann ist es so meditativ, sich da durchzuarbeiten. Also meine Steuerberaterin kann sich wenigstens nach der ganzen Sache freuen, dass ich mich wieder ein bisschen tüchtig
erwiesen
habe.
Und man freut sich auch selbst. Es ist tief befriedigend, wenn man seinen Schreibtisch leergeräumt hat. Und nicht nur alles irgendwie auf einem Stapel zusammengeschoben, sondern wenn man tatsächlich die Ablagen benutzt. Und das ist sehr befriedigend. Das ist fast so gut wie, wie das Gefühl nach dem Zähneputzen.
Ja, also, und einfach mal auch sich eine Routine für den Tag so ein bisschen schaffen.
Richtig,
ne? Also das finde ich immer, ich habe ja meine Morgenroutine, immer noch, die wandle ich jetzt natürlich so ein bisschen ab, weil ich jetzt irgendwie nicht rausgehen kann und so viele Erledigungen machen kann wie sonst, aber es ist trotzdem ganz angenehm irgendwie. Oder macht euch mal, keine Ahnung, ballert euch mal wieder eine richtig fette Haarmaske rein, macht euch die Fußnägel an alle Frauen oder Männer, die das gerne tun, und macht euch eine Maske ins Gesicht. Einfach mal so ein bisschen Self-Care-Time. Auf jeden Fall ein geiles Buch mal wieder lesen, journal, ein bisschen seine Gefühle aufschreiben.
Schreibt mal einen Brief.
Oder
schreibt mal eine längere E-Mail an jemanden.
Ja. Einfach nimm mal Kontakt wieder ein bisschen.
Frag die anderen Leute, wie es ihnen geht. Also ich habe selbst, hast du eigentlich Angst?
Eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, wir beide sprechen natürlich auch aus einer sehr privilegierten Situation heraus. Also ich habe jetzt keine Existenzangst. Ich habe auch keine Angst, diesen Virus zu bekommen. Ich fände es nur sehr scheiße, weil es ist ja jetzt schon komisch, dass ich nicht zu dir kann, dass ich dich nicht umarmen kann, wenn ich dich sehe. Ich sehe dich ja nicht wirklich, nur so ein bisschen. Und dann, keine Ahnung, erst mal 2 Wochen noch mal komplett abgekapselt von jeglichen Menschen zu sein. Ich finde das mit dem Social Distancing extrem wichtig und gut, und ich finde, es gibt nichts, ich habe seit langem nicht so dumme Sachen gehört wie Corona-Partys, also oder Anti-Corona oder Fuck-Corona-Partys, wo ich mir echt so denke, solche Arten von Menschen, da kann man direkt so einen Pool an Menschen einfach mal direkt aussortieren aus der Gesellschaft und wissen, okay, das sind alles fucking Idioten, die da gerade drin chillen. Also wirklich einfach mal ganz unkollegial und unsozial, und unsozialer kann man sich eigentlich verhalten. Ich finde das schon wichtig mit dem Social Distancing, wie gesagt, aber irgendwo ist ja eigentlich auch, was gut fürs Immunsystem ist, ist ja auch Freude, und auch Freude, die man mit anderen Menschen teilen kann. Und ich muss sagen, ich sehe meine 2, 3 Jungs auch noch, weil wir uns halt nur im selben Dunstkreis bewegen, aber jetzt halt auch nicht jeden Tag und auch extrem.
Und ihr
wir umarmen
halt
uns nicht.
Mehr.
Nee, genau, ich knutsche nicht mehr mit jedem Dritten. Nur noch mit jedem Siebten. Nein, das natürlich auch nicht. Aber man muss halt auch aufpassen, dass man nicht vereinsamt. Deswegen versuche ich jetzt auch immer ein bisschen Live-Videos irgendwie zu machen und die Leute so ein bisschen mitzunehmen. Heute ist Sonntag, der 22. Und ich mache heute Abend um 19 Uhr, also in einer Stunde, eine Live-Koch-Session, damit die Leute einfach ein bisschen mitkochen können mit mir. Es wird einen leckeren Veggie-Pot geben. Und sowas mache ich vielleicht öfters.
Wahrscheinlich doch wieder mit Süßkartoffeln, nicht?
Ja. Hast du aber schon gelesen, mein Instagram-Post. Schummel nicht.
Nein, das habe ich nur geraten.
Hast du geraten, ne? Ja, ich stehe dazu, dass Süßkartoffeln mein Leben bestimmt. Das ist total okay für mich.
Ja.
Also ich habe tatsächlich auch eine Frage vorbereitet, die ausnahmsweise mal nichts mit dem ganzen Thema zu tun hat, was ich aber ganz angenehm finde. Die Frage habe ich mich nämlich gestern Abend während meines Abendessens alleine gefragt. Wenn du einen Tag lang in den Körper bzw. das Leben von irgendeiner beliebigen Person könntest, wen würdest du dir aussuchen?
Lara.
Aber sie ist tot.
Ja, aber oh gut, also.
Lara
ja.
ist unser Hund gewesen. Na, jemand Toten, das ist halt schwierig.
Ja, also. Die Haut von jemand anders schlüpfen.
Also ein Tag im Leben von.
Ein Tag im Leben von. Ja, im Augenblick wäre ich gerne in der Haut von Christian Drosten.
Christian Drosten.
Mit dem Fahrrad morgens zur Arbeit fahren.
Ja.
Meine beiden kleinen Söhne tschüss sagen, ohne sie anzufassen, und dann weiter sinnvolle Arbeit zu machen, die Mitarbeiter motivieren, was Neues entdecken. Ja, ich wäre gerne in der Haut von Christian Drosten.
Ja.
Und du?
Das macht natürlich Sinn.
Und du?
Sehr, sehr schwierig. Ich habe tatsächlich gestern Abend da auch lange drüber nachgedacht und ich bin auf kein sinnvolles Ergebnis gekommen, weil es gäbe halt so viele unterschiedliche Gründe, in unterschiedliche Menschen reinzuschlüpfen. Ich wäre gerne irgendwie mal Oprah, so, da hätte ich auf jeden Fall, also jetzt nicht wegen des Ruhms, sondern einfach wegen ihrer Lebenseinstellung.
Ja, die mag ich auch.
Aber
ja,
Eckhart Tolle wäre ich auch gerne. Eckhart Tolle, weil der ist so, auch wenn du den reden hörst, der ist so richtig richtig neutral. Weißt du, alles ist eigentlich okay und das Leben ist total fein, so wie es ist. Und meine Gedanken bestimmen einfach nicht meine Gefühle und das ist total geil. Oder natürlich der Dalai Lama. Also das hätte ich auch einfach einen Tag lang mal gerne erlebt. Das ja, finde ich gut. Ja.
Da musst du um 4 Uhr aufstehen.
Einen Tag lang kriege ich das hin, du.
Ja, und dann 2 Stunden lang meditieren.
Ja.
Und dann 3 Stunden Yoga, 4 Stunden mit den anderen Leuten Fragen beantworten. Ja, natürlich, das geht in die Richtung, du solltest schon diesen, nicht Sekte ist ein blödes Wort, aber du solltest vielleicht einen Verein gründen. Einen Verein gründen, wo du den Leuten Lebensberatung gibst.
Nein, Quatsch, Mathieu, also bitte, so weit sind wir auf jeden Fall noch nicht. Ich bin 23 und stecke selber gerade in einer Identitätskrise. Ich glaube, ich finde immer Leute, die selber noch nicht wissen, wo lang, sollten sich nicht anmaßen, anderen Menschen wirklich sie anzuleiten auf einer existenziellen Ebene. Ich gebe natürlich immer gerne mein Senf zu Dingen dazu, weil ich halt einfach nur, das ist das, was ich mache und die Leute hören mir ja auch gerne zu und ich bin da unglaublich dankbar für. Aber ich kriege ja auch Feedback. Also ich höre meiner Community auch extrem gerne zu und wir tauschen uns aus und das ist total
schön. Deswegen bist du ja auch kein Guru, aber ich glaube, gerade wenn man in einer Identitätskrise steckt, ist es wichtig, mit anderen Leuten darüber zu reden und das Feedback zu kriegen. Es ist immer besser zu reden, als Dinge in sich hineinzufressen.
Definitiv.
Und du bist ja auch unterhaltsam. Auch wenn es dir schlecht geht und du erzählst, wie es dir schlecht geht. Das ist immer spannend. Oder witzig.
Wenigstens
oder
das.
Intensiv.
Wenigstens das. Also ich könnte einen Leidenspodcast machen. Nein, Quatsch. Ich habe ja auch sehr, sehr viele Momente zum Glück, wo es mir sehr gut geht. Und die finde ich, also da arbeite ich gerade dran, dass ich einfach, genau, nach Mark Mansons Empfehlung nicht die negativen Momente wegdrücken, sondern einfach in ihnen zu verharren und zu leben. Und halt dafür einfach, wenn es mir gut geht, das eher zu beleuchten. Ich saß zum Beispiel heute echt eine der ersten Male wieder, nach einem Jahr, wo mein Balkon einfach gefehlt hat und nicht da war, saß ich endlich mal wieder 2 Stunden auf dem Balkon, hab meinen Kaffee getrunken und mein Buch gelesen und mir die Sonne ins Gesicht hab strahlen lassen und klatschen. Das war super.
Und
sowas ist einfach, das macht schon so einen schönen Tag. Und ich habe auch gerade gebacken. Es riecht auch hier drin nach Orangenkuchen. I love it. Vielleicht bringe ich dir später noch mal ein bisschen was vorbei oder morgen.
Ja, bitte.
Dann musst
kommst du
dir
in die Wohnung raus. Ich schließe mich auch ins Badezimmer ein.
Aber was bringt dir das? Dann sehen wir uns lieber über dem Balkon und du ziehst es dir wieder hoch.
Nee, ich habe das Gefühl, dass du da bist. Also ich würde mich schon wahnsinnig freuen, wenn du kommst. Wir sehen jetzt übrigens mit Michelle jeden Abend sehr interessante Filme.
Ja.
Sehr gute Filme, ja.
Empfehl doch mal ein paar Filme zum Beispiel. Das möchten die Leute bestimmt. Irgendwelche guten alten Filme, die man sich eigentlich mal gönnen muss.
Na, zum Beispiel haben wir Outbreak gesehen. Das war ein wunderbarer Film über einen Virus, der eine schreckliche Krankheit nach Amerika bringt. Mhm. Und wo dann Dustin Hoffmann versucht, den Wirt dieses Viruses zu finden, um seine Frau zu retten. Super, es gibt einen anderen Film über Epidemien, der heißt, glaube ich...
Aber warum denn so viel über Epidemien jetzt gucken? Es gibt auch eine ganz komische Netflix-Serie, die heißt jetzt Pandemic, die ist jetzt rausgekommen. Warum macht man das? Warum?
Outbreak war so gut, weil er zum Schluss sagte einen berühmten Satz, der Alice und mir mal gut gefallen hat. With all due respect, sir, fuck you, General. Und dann... rebelliert er halt gegen die Armee. Und wir gucken auch meistens schreckliche Filme. Ich gucke weiterhin The
Good Doctor. Mathieu macht heute doch keine Filmempfehlungen. Ich empfehle tatsächlich für ein gutes Immunsystem Disney-Filme und Kinderfilme zu gucken. Ich habe letztens Frozen geguckt, habe ich mir ausgeliehen. Dann habe ich mir Kung Fu Panda angeguckt, auch mega, mega gut. Und dann liefen die letzten 2 Tage im deutschen Fernsehen endlich. Ich muss sagen, ich habe mich vor ein paar Tagen sehr chauffiert über das deutsche Fernsehen, weil nur sowas wie Topmodel, Big Brother, DSDS lief und ich mir so dachte, wie kann man Deutschland jetzt noch so zumüllen mit diesem ganzen super tollen Infotainment-Scheiß. Und dann haben sie aber angefangen, die ersten 2 Harry Potter-Filme auszuspielen und da war ich wieder happy. Das sind so richtig süße Kinderfilme, die habe ich mir auch so lange nicht mehr angeguckt. Ab dem 4.
Oder Ice Age hätte ich auch Lust, wieder zu sehen.
Ja, oh Mann, ich auch. Und Mathieu, wollen wir zusammen Ice Age gucken, ohne zusammen zu sein?
Gerne. Gerne, es geht. Ich habe ein Programm dafür.
Ja? Kann okay, man gemeinsam Dinge gucken?
Okay.
Das ist natürlich toll.
Aber bitte, kommt trotzdem, dann können wir das heute Abend besprechen. Bis nachher.
Was, alles willst Gute, du jetzt schon Liebe. Gehen?
Bleib
willst
gesund.
Du mich jetzt schon verlassen?
Ja, ich will dich jetzt verlassen, weil ich muss auch gewisse Dinge tun, die man tun muss.
Du bist busy? Du hast richtig zu tun jetzt in der Karriere. Erzähl mir doch nichts. Du willst einfach nur raus auf dem Balkon eine Kippe rauchen, willst du?
Na, du, ich habe seit 3 Tagen bin ich unter 5 Zigaretten pro Tag.
Wow. Okay, das ist tatsächlich für dich richtig Achievement. Okay,
naja,
ich bin stolz auf dich.
Auf vollen Zug, aber ich muss jetzt einfach auf die Toilette, weil ich Druck auf der Blase habe, meine Liebe.
Ach so, darum geht's. Na gut, okay. Alles klar, dann verabschieden wir uns von
dir.
Bis
nachher.
Und ich sag noch 1-2 Worte. Dann kannst du schon mal ausmachen.
Ciao, mach's gut. Danke.
Ja, also jetzt hat Matthias uns verlassen. Und ich würde eigentlich nur einmal ganz kurz noch den Leuten, die noch da sind, natürlich danke fürs Zuhören sagen und einfach euch auch ein bisschen motivieren, ja, einfach weiterhin durchzuhalten. Wir haben es sehr, sehr gut in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben ein funktionierendes Gesundheitssystem, was noch zum Glück nicht überlastet ist. Zwischen 20 und 29 sind die meisten Überträger oder Infizierer. Bitte bleibt so gut es geht zu Hause. 1-2 Freunde immer dieselben treffen ist eine Sache, aber sich in irgendwelche, was weiß ich, Corona-Partys oder auch zum Grillen draußen, ja, das Wetter wird wieder toll, aber wir stehen das alle gemeinsam besser durch, als wenn wir uns vereinzelt auf eine Rebellaktion irgendwie, ja, begeben. Und deswegen bleibt zu Hause, bleibt gesund und nehmt vielleicht für eure Großeltern einen Podcast auf. Tschüss und ein wunderschönes Wochenbeginnchen euch. Tschüss.
Du bekommst nicht genug? Dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.